This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Was ich merke, ist, dass die Klinge der Medien von Tag zu Tag stumpfer wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer, und mit
Stefan Winterbauer. Guten Tag, hallo, guten Morgen, guten Abend. Ja, der junge Mann, nicht mehr ganz junge Mann am Anfang, den wir gehört haben. Du weißt, wer das ist.
Ja, weil wir das Thema gesprochen haben.
Es ist Philipp Hopf vom Erfolgspodcast, muss man jetzt immer sagen. Hoss und Hopf. Wahnsinnig erfolgreich, reden wir heute drüber. Ansonsten haben wir irgendwas vorneweg, außer zu sagen, dass die Leute uns bitte liken sollen und abonnieren sollen und alles.
Ja, das ist natürlich wichtig. Das sagen Hoss und Hopf ja auch ständig, wie erfolgreich sie sind. Wir können da nicht ganz mithalten, aber es schadet nicht, wenn man diesen Medienpodcast, wir versuchen in jeder Woche drei wichtige Medienthemen der Woche aufzuarbeiten, zu kommentieren, ein bisschen zu hinterfragen.
Zu diskutieren. Nichts genau, immer also, kontrovers, da abonniert. Oft sind wir einer Meinung, ja, das ist auch nicht ganz gut.
Das wird uns manchmal vorgehalten, aber ich kann mir jetzt auch keine Gesprächspartner
suchen. Man kann sich andere Podcastpartner suchen, aber die Kraft bringen wir in unserem Alter nicht mehr auf.
Genau, das ist wie in einer Beziehung, wo man sich nicht traut zu gehen, weil es könnte ja noch schlechter kommen.
Genau, und man hat sich ja auch so gemütlich eingerichtet. Jetzt musst du aber aufpassen, dass du nicht weiter redest, weil sonst wirft man dir antifeministische Gedanken oder Äußerungen vor, so wie man es Hoss und Hopf
keinerlei Hintergedanken
auch
dabei
schon getan hat, obwohl sie da gar nicht sich zu geäußert haben.
Keinerlei Hintergedanken in dieser Richtung. Gut, also Hoss und Hopf, wir sprechen drüber.
Ja, genau, wir sind ein bisschen hinten dran in der ganzen Hoss und Hopf-Diskussion. Das wabert schon seit ein paar Wochen durch die Gegend. Der Erfolgspodcast, die sogenannten Mainstream-Medien sind darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, medialer Anlass des medialen Hoss- und Hopf-Hypes war ein Artikel im Stern oder bei stern.de. Ich weiß gar nicht, war der im gedruckten Stern auch?
Da drin. Der war sogar länger. Ich glaube, es war so, dass es ein Online-Beitrag war und der wurde dann so
wegen des großen Erfolgs
herumgereicht, dass dann am 22.02., ich habe ihn hier nämlich liegen.
Mhm. Du hast den gedruckten Stern. Mhm. Wie very old school, aber gut, ja. Gerne, ja. Mhm.
Dass am 22.02. ein dreiseitiger Artikel erschien von einer Redakteurin, die unter Pseudonym geschrieben hat, weil sie die Persönlichkeitsrechte ihres Sohnes schützen will. Warum? Hä? Warum will sie jetzt die Persönlichkeitsrechte ihres Sohnes schützen? Weil die Überschrift des Artikels lautet, mein Sohn würde die AfD wählen.
Ja, und das will man ja in der Schule vielleicht nicht so breit treten. Und er würde die AfD wählen, weil er so der Tenor dieses Artikels vom Podcast Hoss und Hopf indoktriniert wurde und sozusagen auf die rechte Seite, nicht die gute, sondern die rechte, die rechtsextreme, die AfD-Seite gezogen wurde. Sie beschreibt da in einem Artikel, wie der Sohn eben am Frühstückstisch und bei der Autofahrt immer mehr so seltsame Äußerungen, Parolen macht von einer Verschwörung, wie alle unter einer Decke stecken und so weiter. Und dann kommen die dahinter, das ist, weil der hört im Kinderzimmer Hoss und Hopf und die sagen so Sachen, aber nicht nur da, sondern auch auf TikTok wird er konfrontiert mit den Aussagen dieses Podcasts Und dann wurden die Medien aufmerksam, weil dieser Artikel auch so eine wahnsinnige Reichweite bekommen hat. Und plötzlich waren überall Hoss- und Hopf-Artikel, die sich mit diesem Podcast auseinandergesetzt haben. Dann hieß es, ja, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast in den Spotify-Charts und alle so, hä, was? Die Medienonkels haben wir noch nie von gehört, dabei ist der so erfolgreich. Was ist da los? Haben wir was verpasst? Müssen wir auch einen Artikel machen?
Ja, um das mal ganz kurz einzuordnen, erfolgreich, ne? Sie sagen selber sehr häufig, Sie seien der erfolgreichste Podcast
in deutschsprachig in den Spotify-Charts.
So, das kommt in den Spotify-Charts. Am gestern, also am Freitagabend, habe ich bei Media von dem ehemaligen, von unserem ehemaligen Kollegen Jens Schröder so ein neues Ranking gesehen, wo er exklusiv die Podcast-Charts von Spotify hat. Ob das so offiziell ist, weiß ich aber gar nicht, aber wie auch immer.
Das sind keine offiziellen. Also es ist so, Spotify veröffentlicht offizielle Spotify-Podcast-Charts. Die werden aber auf Basis eines geheimen Algorithmus von Spotify zusammengestellt. Das ist ein bisschen wie bei Apple Podcasts auch. Da gibt es ja auch so Podcast-Charts, aber keiner weiß eigentlich so genau, warum jetzt dieser Podcast auf 1 ist und der andere ist auf 10. Weil die tun da nicht nur die Streaming-Zahlen oder Download-Zahlen oder Abo-Zahlen zusammenrechnen, sondern da fließen auch noch andere Faktoren mit rein. Und niemand weiß, außer Spotify oder Apple, wie stark das gewichtet wird oder was da wirklich reinfließt. Es soll zum Beispiel auch ein Effekt sein, wie neu ist die Folge oder in welcher Frequenz werden Folgen veröffentlicht. Und eher neue Folgen, eher hochfrequente Formate, also die dann täglich kommen oder 2-3 Mal wöchentlich, werden wahrscheinlich eher bevorzugt wie jetzt Formate, die nur einmal im Monat kommen oder so.
Ja. So, und um das zu sagen, Top 50 deutschsprachige Podcasts nach Abos bei Spotify, da liegen Hoss und Hopf laut dieser Liste auf Platz 32.
Ja, das ist jetzt die Jens Schröder Liste, ne?
Ja, genau.
Weil der hat
da
jetzt,
liegen die mit 269.000 Abonnenten
bei Spotify. Der hat jetzt laut aber nicht diese Algorithmusliste, die offiziellen Charts genommen, sondern der hat eine neue Funktion bei Spotify gefunden, wo man auch die aktuellen Abos sehen kann. Also wie oft hat tatsächlich jemand diesen Podcast abonniert? Und das ist von der Vergleichbarkeit her eine bessere Zahl, weil eine objektivere Zahl. Also es ist nie etwas wirklich ganz hundertprozentig auch objektiv, die reine Wahrheit. Aber es ist zumindest mal eine Zahl, wo du weißt, okay, da haben die Leute aktiv einen Podcast abonniert und da hat nicht noch ein Algorithmus mit reingepfuscht, ja. Und laut diesen nicht offiziellen Abo-Spotify-Charts, da ist auf 1, jetzt aber nicht so super überraschend, eben Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz mit 1,3 Millionen Abos bei Spotify. Sehr beeindruckende Zahl. Und wie du gesagt hast, Hoss und Topf eben, da muss man ein bisschen weiter runter scrollen. Die kommen da auf Platz 32 mit 269.000.
So, da kommen natürlich dann auch noch Apple und YouTube und so weiter. Da
kommen
da
dazu. Auch,
aber nur um das mal einzuordnen, wo die da stehen. Also die sind schon erfolgreich, vor allem, weil eben kein Medienunternehmen hinter ihnen
steht. Ja, genau. Ja. Und laut den offiziellen Podcast-Charts von Spotify sind sie jetzt auch nicht mehr auf 1. Da sind sie jetzt auch abgesunken auf Platz 7, was immer noch ein sehr, sehr guter Wert ist. Es gibt auch noch, wenn wir gerade bei diesem Zahlensalat sind, die MA-Podcast-Charts. Das ist so ein bisschen offiziell von der Media-Analyse ermittelt. Da sind sie gar nicht drin. Das wird aber mutmaßlich daran liegen, dass sie da einfach nicht melden. Weil da muss man sich aktiv,
kostet ja Geld,
genau, beim Melden, und das machen nicht alle. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber mal sagen, falls man es nicht fragen soll.
Ja, warum. Das kostet ja Geld, bei der MA, glaube ich, mitzumachen. Und außerdem machen die meisten das, oder eigentlich alle, nur damit die Werbeindustrie sich einen Überblick verschaffen kann, wo es vielleicht lohnt, Werbung zu schalten. Und Werbung haben die ja bisher nicht.
Nee, genau. Nee. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die haben eine sehr, sehr große Reichweite. Erst recht für einen unabhängigen Podcast. Ne? Das kann man festhalten.
Ja,
jetzt ist aber das eine, mit großer Reichweite heißt es ja, kommt große Verantwortung. Ja? Und jetzt war das die Erzählung oder so die einhellige Ansicht vieler Medienartikel, der Podcast Hotz und Hopf, der ist rechtspopulistisch, der verbreitet Verschwörungstheorien, der verbreitet mindestens AfD-nahe Inhalte, der verbreitet teils antisemitische Inhalte. Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg hat ihn auch in einem SWR-Beitrag kritisiert. Der verbreitet antifeministische Inhalte. Der tut die Gehirne der jungen Menschen beeinflussen mit bösen Gedanken und Inhalten. Und wir wollten das jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Ich habe mir einige Folgen angehört von Hoss und Hopf, ein bisschen was Älteres, schon vor dem Medienhype, ein bisschen was Neueres, wo sie auch auf die Kritik eingehen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Die üben ja auch Medienkritik, vor allem an ARD und ZDF. Und sie kritisieren auch sehr stark ihre Kritiker. Also in vergangenen Folgen haben sie sich mehrfach damit auseinandergesetzt, mit der Berichterstattung. Haben halt angeprangert, dass da schlecht recherchiert wurde, dass sie praktisch nicht gefragt wurden und wenn sie gefragt wurden, tendenziöse Fragenkataloge zugeschickt bekommen haben von Medien, dass man sich gar nicht bei ihnen richtig reingehört hat, mit ihnen sich nicht auseinandergesetzt hat, weil, so ist ihre Sicht, sie wollen ja nur ihre Meinungen hier kundtun und sie versuchen immer auch die andere Seite darzustellen, nicht nur ihre eigene Seite, sondern sie stellen immer auch die Gegenmeinungen dar und wenn sie Fehler machen, korrigieren sie die auch und sie wollen jetzt noch transparenter und diverser in ihren Meinungen werden, stellen dafür jetzt auch einen Faktenchecker an und ja.
Sollte man vielleicht kurz mal sagen, sozusagen, was da so für Folgen sind, wie die heißen, worum es da geht. Vielleicht wäre das mal ganz, ganz hilfreich. Also die neue heißt, ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr? Da geht es um den Gesetzesentwurf zum Demokratiefördergesetz und dem Digital Service Act. Dann kommt wieder ein bisschen was, sie beantworten Fragen aus der Community, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dann ist Rapper Diddy der Epstein der Musikbranche. Ja, Anklagen gegen den Diddy-Rapper. Ist der Wirecard-Skandal noch nicht vorbei? Dann kommt wieder so eine Self-Help-Folge, selbstständig und doch lieber angestellt, weil die beiden, muss man vielleicht gleich auch nochmal sagen, so der Hintergrund, sind selbstständig in der Finanzbranche tätig. Mhm. Dann zerfällt die Wirtschaft von Deutschland, da geht es um die ganzen schlechten Marktdaten der deutschen Industrie. Dann haben sie so eine Folge gemacht, wo sie auf ihre Kritiker eingehen. Und so, wenn man so ein bisschen runterscrollt, Putin-Interview, Elon Musk, so verschwendet Deutschland Milliarden Steuergelder. Da geht es so um diese, ist ja so mal so eine Liste aufgetaucht, was alles Deutschland für Geld investiert im Ausland, für Projekte in Afrika, Asien, Südamerika.
Aber auch so ja. Sachen wie Dritter Weltkrieg, ist Russland schuldig? Oder auch die Pfizer-Impflüge wurde aufgedeckt.
Das kommt ein bisschen früher, ne?
Weltregierung schon lange in Planung, Fragezeichen. Ja. Ja. Warum hat Russland die Ukraine angegriffen? Auch da vertreten sie dann eine Meinung, oder zumindest Philipp Hopf vertritt die Meinung, ja, Russland ist da nicht so alleine schuld an diesem Angriff. Ja, da sollte ja auch ein Raketenschirm installiert werden an der russischen Grenze. Also man merkt schon, es ist eine Mischung, ja. Das ist eine Mischung, die Themen aus so Self-Improvement-Themen, Motivationsthemen, auch aus Finanzthemen, die kommen, zumindest der Hosnainpur kommt stark aus dieser Krypto-Szene wohl. Der Philipp Hopf hat auch so ein Beratungsunternehmen aus dem Finanzbereich. Und dann kommen aber wie so Themen, so politische Themen, da geht es um Donald Trump, da geht es um Klimawahn, Zitat, da geht es um künstliche Intelligenz, aber auch um Beziehungen, um Tinder, also es ist eine wilde Mischung. Das haben die aber auch so angekündigt, das ist praktisch so ihr persönlicher Laber-Podcast ist. Die beiden haben noch andere Formate, wo sie sich über Finanzen und über das Berufliche eher austauschen, nicht untereinander, sondern getrennt voneinander. Und die Kritik von den Medien, die entzündet sich vor allem an diesen politischen Themen. Und da gab es jetzt eine etwas jüngere Folge, da haben sie sich mit dem World Economic Forum 2024 auseinandergesetzt. Da ist der Hoss, Hoss Nayanpour, da auch hingefahren, hat von dort berichtet, sich zugeschaltet und dann haben sie sehr lange darüber geredet und sie haben dann auch wieder angekündigt, dass sie so beide Seiten darstellen würden. Ich habe mir den Podcast angehört, weil der auch gerade in der Berichterstattung stark kritisiert wurde. Ich fand dann allerdings die Darstellung gar nicht mal so ausgewogen. Das fing damit an, dass sie so ein bisschen über die Geschichte des WEF gesprochen haben, das erklärt haben, was der eigentlich ist, wie der entstanden ist. Und dann wurde aber vor allem von dem Philipp Hopf so ein Bild gezeichnet, dass hier es sich um ein Treffen der, wie er immer wieder betont hat, Zitat, globalistischen Eliten handelt, die sozusagen untereinander Agendas setzen, Pläne machen, wie die Gesellschaft, die Weltgesellschaft zu sein hat und dass es da zu einem Austausch kommt zwischen ja, wirtschaftlichen Eliten und politischen Eliten, wo die wirtschaftlichen Eliten den Politikern und Politikerinnen praktisch ja, ins Heft diktieren, was sie jetzt umsetzen sollen. Also das roch mir schon sehr, sehr stark nach Verschwörungstheorien. Obwohl er das sagt, er sagt auch immer, es gibt gar keine Verschwörungstheorien, die sind ja alle wahr geworden. Zitiert dann auch den einen Sohn von Donald Trump, der gesagt haben soll, was ist der Unterschied zwischen der Verschwörungstheorie und der Wahrheit? 6 Monate. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus diesem WEF-Podcast, wo man vielleicht so einen kleinen Eindruck bekommt.
Sie brauchen immer noch die Glaubenshoheit der Mehrheit der Leute, die diese ganzen Agenda blind folgen, die sagen, ja, oh, das sind die Probleme, oh, schlimmste Pandemie aller Zeiten, oh, wir müssen uns alle impfen lassen, oh, die Migranten müssen wir ins Land aufnehmen, weil das sind alles gebildete Leute, die aus dem Krieg kommen und so weiter. Das ist ein ganz klarer Aufruf zur Zensur, der hier gemacht wird, dass es jetzt darum geht, Desinformation zu bekämpfen. Und wer entscheidet, was Desinformation ist und was richtige Information ist, die Leute des WEF und ihre angehängten Unternehmen.
Ja, das ist so ein bisschen die Sicht. Ich habe den Ausschnitt gewählt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist auch wieder aus dem Kontext gerissen, wie diese Clips, die sie auf TikTok verbreiten. Aber wir versuchen den Kontext ja so ein bisschen jetzt durch unser Gelaber, durch unsere Einordnung herzustellen.
Genau. Ne? Und wie das andere Medien natürlich auch machen, setzen sie da Punkte auch zum Beispiel in den Überschriften. Ne? Die Todesstrafe für Kindervergewaltiger ist da, Ausrufungszeichen. The Great Reset und jetzt? Eine noch, kontrolliert China den US-Präsidenten? Bei allen Fragen, es gibt ja diese alte Regel, wenn ein Fragezeichen in der Überschrift ist, heißt die Antwort nein.
Ja.
Aber es ist natürlich klar, sozusagen, in welche Richtung das gehen soll. Wenn man sie sich anhört, und ich habe ein bisschen weniger gehört als du, aber und jetzt nicht sofort auf solche Stellen trifft, dann denkt man erstmal, ja, die sagen ja, ich sage, das ist meine Meinung, ja. Wir haben hier diese und jene Fakten und das haben wir uns mal angehört und das kann jeder glauben, was er will, aber
genau, das betonen
so
die da,
das ist so ein bisschen so dieser, wahrscheinlich auch in der jüngeren Vergangenheit durch diese Medienkampagne, wie sie sagen, auch ausgelöst, sozusagen sichern sie sich da ab und das ist ja auch erstmal durchaus richtig und niemand hat jemals gesagt, dass sie das sozusagen so vertreten, dass man, dass einem gleich irgendwelche Gegendarstellungen ins Haus fliegen. Ne? Es ist eine Meinung. Es ist,
genau.
Fällt das alles ist, unter die Meinungsfreiheit.
Das fällt alles unter die Meinungsfreiheit. Ne? Die Punkte, die aber auch der Hopf in diesem Ausschnitt angesprochen hat, das ist so ein Dreiklang, der häufiger kommt. Es geht auch um Klima, es geht um Corona häufig stark und es geht um die Meinungsfreiheit, die da ihrer Meinung nach unterdrückt werden, abgebaut werden soll. Die haben, ich fand, ein bisschen inkonsistente Thesen da auch. Einerseits hatte ich den Eindruck, sie werfen dem WEF vor, so eine Art neuen Sozialismus, so einen weltweiten Sozialismus installieren zu wollen. Andererseits sagen sie auch immer, das ist das Großkapital, ja, die BlackRocks und Pfizers, die sozusagen die Politik da vorführen und der Politik das rein diktieren, was die machen sollen. Und die wollen jetzt praktisch die Meinungsfreiheit irgendwie abschaffen, damit sie ihre Agenda da ungestört verbreiten können. Und dieses Motto vom WEF, dieses Rebuilding Trust, was es ja war, wo ein bisschen so gesagt wurde beim WEF, auch, dass man das Vertrauen zurückgewinnen muss gegen Fake News, gegen Desinformation. Da werfen die beiden Podcaster Hoss und Hopf denen halt vor, dass es nur vorgetäuscht ist. In Wahrheit geht's da um Cancel Culture, um das Unterdrücken von Meinungen und auch so ein bisschen, wir können die Meinung hier noch offen sagen, aber wie lange noch? Sie weisen dann auch darauf hin, dass zwar auch zum Beispiel der argentinische Präsident auf dem WEF eine Rede halten konnte, wo er den Sozialismus verdammt hat und wo er die ganzen anderen Staatschefs und Wirtschaftslenker massiv kritisiert hat. Also war irgendwie gar keine Cancel Culture. Und auch eine Schweizer Politikerin hat dann eine sehr kritische Rede gehalten. Und dann heißt es aber bei denen immer, ja, das ging jetzt noch gerade so, aber wer weiß, wie lange noch. Ja, also es ist alles so ein bisschen dann doch nicht von der, also es ist so wenig konsistent und sie gucken schon, dass es so ein bisschen in ihre Erzählung reinpasst. Wir werden bald alle mundtot gemacht und es gibt da schon eine, ja, er will nicht Verschwörung, doch, er nennt es Verschwörung, nicht Verschwörungstheorie. Also ich habe den Eindruck, vor allem der Philipp Hopf hängt dem Glauben an, dass es eine Verschwörung gibt von Großkapital und Politik, eine Art neuen Kapitalsozialismus zu installieren. Das fand ich, wenn man das so gehört hat, schon ein bisschen, ja, verstörend, muss ich sagen.
Sein Gesprächspartner, genannt Hoss, ne, ist ja, heißt Kiarash Hosseinpour. Du hast es eben erwähnt, die sind aus der Kryptobranche. Es ist auch ein Markenzeichen der beiden. Das ist dieses andere Element, diese Self-Help-Sache, dass sie sagen, dass sie offenbar vermögend sind oder das zumindest sagen, dass dann auch mal gesagt wird, wie viele Autos er fährt. Der wohnt in Dubai im Augenblick und hat von dort seine Geschäfte. Ne, das ist dann, finde ich, insofern interessant, also wenn sich so zwei unterhalten, die sich selber, die tatsächlich viel Geld haben oder das zumindest sagen, und dann politische Meinungen vertreten und sowas machen, das ist ja eine interessante Mischung, weil die viel Geld haben, sagen ja meistens gar nicht so viel. Ne? Mhm. Und die sagen dann mal, so läuft's wirklich. Hier, das ist die Armut in den deutschen Städten, hier kann man sehen und da geht das ganze Geld hin. Ich finde auch, das sind immer alles Themen, die ja auch insgesamt von großen Medien verhandelt werden, über die auch die Leute sprechen, ja, und sie machen das natürlich ganz klassisch, sie sprechen anders drüber, ne? Ja. Wo dann Medien nach ihrer Meinung oder manchmal natürlich auch tatsächlich Sachen ein bisschen glattbügeln und sagen, naja, das ist halt so und das hat schon alles seine Richtigkeit, so ungefähr, ja, sagen die, nee, hat alles nicht seine Richtigkeit und sie greifen natürlich, wenn man sich ganz normal unterhält, solche Themen auf, wo die sagen, ist das denn richtig, dass jetzt Fahrradwege in Peru gebaut werden oder irgendwelche Projekte, die man nicht weiter versteht, genau, da gefördert werden, während bei uns die Leute im Müll rumkramen,
ja, aber müssen. Aber solche, ne, Dinge werden auch bei Markus Lanz verhandelt. Mit dem Fahrradweg in Peru jetzt.
Ja, ich weiß schon, das ging ja auch überall rum, ne? Aber das ist so, dieses so wie auch viele Leute, das jahrzehntelang gewohnt waren, wird schon alles stimmen und hat schon alles seine Richtigkeit. Und ja, klar ist man mit der Politik nicht immer einverstanden, aber im Großen und Ganzen sind wir ja zufrieden und dann sagen ja auch viele Leute immer, wir sind ja ein reiches Land. Da setzen die so ein Gegennarrativ, stimmt alles so nicht mehr, ne? Mhm. Und wir sagen jetzt, wie es wirklich ist, aber es ist nur unsere Meinung, ne? Und das ist natürlich eine Methode, wo man vielleicht auch eher versteht, warum die jetzt so erfolgreich sind, weil viele Leute in Deutschland tatsächlich, wenn man in Umfragen auch Glauben schenken darf, eben das Vertrauen in Institutionen verlieren und sagen, ist das denn, sind wir denn überhaupt noch ein reiches Land, wenn man Rente doch jetzt, ne, gab es zwar eine Erhöhung, aber ne, so, das ist so diese allgemeine Befindlichkeit, wir stecken hier in einem tiefen Loch, die anderen sind alle viel erfolgreicher als wir, die anderen Länder und da sind so zwei, die erfolgreich sind, ja, gegen den Trend so ungefähr und die sagen jetzt mal, was sie so denken über Deutschland und den Rest der Welt.
Also das sind so verschiedene Aspekte. A, der Erfolg ist so ein bisschen auch die Rechtfertigung oder gibt ihnen, unterfüttert sozusagen vielleicht ihre Meinung. Das heißt, ja, die haben ja Erfolg, die beiden, da kann das, was die meinen, ja vielleicht gar nicht so verkehrt sein. Wenn die komplett auf dem falschen Dampfer wären, wären die ja vielleicht gar nicht so erfolgreich oder wahrscheinlich, ne? Das gibt ihnen so ein bisschen Glaubwürdigkeit, diese Erfolgs-Backstory. Das andere ist, dass die ja schon Dinge sagen, die auch stimmen. Also erstmal diese Self-Improvement-Themen, ja, man soll sich Ziele setzen und alles Mögliche. Da kann ja keiner was dagegen haben. Das sind manchmal ein bisschen so Kalendersprüche, aber es stimmt ja häufig, ja, was da gesagt wird. Das ist relativ harmlos. Das heißt, da werden allgemeingültige Regeln nochmal verhandelt aus diesem Motivationsbereich, Selbstoptimierungsbereich. Und dann denkt man auch, ja, stimmt doch, was die sagen, alles total vernünftig. Und wenn das vernünftig ist, ja, die anderen Meinungen, die finde ich ja auch vernünftig, was die so sagen. Ich sehe es ja auch auf der Straße, was da los ist mit den ganzen, ich überspitze jetzt mal, faulen Migranten, die da rumlaufen und so. Und das andere ist noch, dass sie dann auch noch die Medien, die Mainstream-Medien, ist immer so ein blödes Wort, die normalen Medien, die Medien kritisieren. Und das ist ja auch ein bisschen Volkssport geworden, vor allem ARD und ZDF zu kritisieren. Denn, aber es gibt ja auch viel zu kritisieren, ja. Haben ja auch
einen Punkt, immer Angriffspunkte, wenn die, Angriffsflächen, ja, die geboten werden.
Genau. Ja. Und in einer der letzten Folgen, da sind sie sehr stark abgehoben auf irgendeine Zählung vom ÖRR-Blog. Das ist ja so ein X-Account oder Blog, was sich zum Ziel gemacht hat, Verfehlungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzuprangern und hochzuziehen. Und die haben so eine Untersuchung, Statistik aufgestellt, dass im Februar 100 befragte Personen, bei so Straßenumfragen, dass die alle irgendwie einen Parteihintergrund hatten, also Mitglied
waren. Das nicht der Januar?
Oder was? Ja, Januar war es, Entschuldigung.
Ich glaube, es war der
Januar. Ja. Und da haben, und das ist ja auch richtig, ja, das ist ja kritikwürdig, dieses Ganze, dass da häufig Funktionäre, Funktionärinnen oder Parteimitglieder befragt werden und es wird immer mit Zufall verargumentiert. Wir erinnern uns noch an diese Diskussion, wo diese WDR-Volontärin da befragt wurde zu so einer Preisaktion in Supermärkten und dann wird von den Sendern das häufig nicht besonders transparent und geschickt versucht richtig zu stellen, indem man dann so Ausflüchte sucht und da geben die Medien, die klassischen Medien halt wahnsinnig viel Angriffsfläche für Kritik und es ist auch richtig, dass man das kritisiert. Das Ganze kommt aber dann in so einem Format wie Hoss und Hopf, wird das alles so zusammengeführt, eine gewisse Glaubwürdigkeit aus der eigenen Biografie, Allgemeinplätze, die schwer nicht widerlegbar sind, mit Erfahrungen, die man macht, die andere Leute auch machen, die kritisch sind gegenüber, ja, dem Staat und wie der Staat handelt. Ich meine, die Ampelregierung gibt auch viel Anlass zur Kritik. Die klassischen Medien kritisieren die ja auch ständig. Und dann auch noch gepaart mit Medienkritik. Und da kommt dann so ein bisschen der Eindruck, ja, wir sagen aber, wie es wirklich ist. Das hast du auch schon gesagt. Das ist immer dieses Gefühl, hinter die Kulissen zu blicken. Der Hoss ist dann wirklich in Dubai, in Davos vor Ort beim World Economic Forum. Der guckt dahinter die Kulissen. Das hat er in der Folge auch ganz oft gesagt. Er hat jetzt hier gesehen, wie das wirklich alles zusammenhängt. Dabei war er bei diesen Insider, bei diesen geschlossenen Veranstaltungen auch gar nicht dabei, sondern hat nur die öffentlichen Sachen mitgenommen, die man vermutlich auch in einem Livestream hätte mitnehmen können. Aber es wird so ein bisschen der Eindruck erzeugt, da höre ich zwar hinzu, die kommen aus so einer Finanzszene, die haben Erfolg, die haben das Spiel durchschaut, wie das alles hier läuft und die sagen uns jetzt mal ganz ungeschützt, ihre Meinung, weil die machen auch keine Werbung, die haben da auch keine wirtschaftlichen Interessen. Und da erfahre ich mal, wie es wirklich läuft. Das ist, glaube ich, so ein großer Teil des Charmes, den dieser Podcast auf viele Leute ausübt. Und parallel kommen noch, dass die einfach gut darin sind, das moderne Medien- und Social-Media-Game zu spielen. Weil wurde jetzt ja auch überall rauf und runter berichtet. Ein Punkt war ja, dass sie Geld ausgelobt haben an ihre Hörer, wenn sie Ausschnitte aus den Podcasts auf Social Media, vor allem auf TikTok, teilen. Und das kam dann sehr gut an. Und dadurch gab es ja dann eine Flut an Hoss und Hopf TikTok-Kanälen, so Fan-Accounts kann man sagen, die Ausschnitte aus den Podcasts genommen haben und bei TikTok reingegeben haben. Und was nimmt man da für Ausschnitte, wenn man will, dass die besonders oft geteilt werden, weil man will ja die Belohnung abkassieren, natürlich besonders kontroverse, knallige Zitate, die dann ein bisschen vielleicht aus dem Kontext auch raus sind, wo dann diese Disclaimer, ja, man muss auch die Gegenseite hören, einfach auch fehlen, ja, und die verbreiten sich dann auf TikTok und dadurch wird das nochmal, ist es dann wie dieser Podcast nochmal auf Steroiden, auf TikTok und das kommt dann bei den Jungen an, weil Hoss und Hopf haben sich ja auch sehr stark gewehrt gegen diesen Vorwurf, sie würden die junge Zielgruppe da bearbeiten mit irgendwelchen kruden Themen und dann sagen die, ja, guckt euch unsere YouTube-Statistik an, da steht ja drin, unsere Hörer, die sind gar nicht so jung, wir haben ja meistens Hörer, die sind, was weiß ich, ab 30 oder 25, die sind alle erwachsen, die können sich ihr eigenes Bild machen, ja, aber die Jungen hören das wahrscheinlich als Clip auf TikTok und da haben sie dann keine Statistik mehr dafür und so kommt das alles zusammen, wobei man ja, sagen muss, es ist nicht TikTok verboten, diese Sache mit TikTok zu machen, ja, es ist ein cleverer Move, um die Reichweite für den Podcast zu erhöhen.
Ja, einer dieser TikTok-Konten ist ja gesperrt worden von TikTok, da gab es dann große Aufregung, das wurde dann auch teilweise wieder
falsch
glaube ich, dargestellt, ja, dass dann die denen jetzt ihr TikTok... Hoss
und Hopf seien auf TikTok gesperrt worden, war dann zu lesen und das wiederum
stimmt
hat
halt nicht,
den beiden wieder eine Vorlage geliefert in ihrem Podcast zu sagen, ja, seht ihr, so doof sind die Medien, die recherchieren nicht, wir haben ja gar keinen TikTok-Kanal, ja, und die behaupten das jetzt, ja.
Also, ja, und da muss ich auch sagen, das ist eben genau das, diese Angriffsfläche, genauso wie die Politik Angriffsflächen bietet, bieten Medien eben auch Angriffsfläche. Wir sagen hier vielleicht auch Zeug darüber, dass so ein bisschen über einen Kamm geschert ist, nicht differenziert genug ist. Als Phänomen ist dieser Podcast YouTube, der ja dann auf YouTube auch gezeigt wird, ist natürlich total interessant. Und der Hopf beschreibt ja auch in dieser einen Folge, wo sie so ein bisschen über diese Medienkampagne, den Begriff verwendet er, beschreiben, da hätte ihn irgendjemand von einem Medium, dessen Namen er seltsamerweise, habe ich nicht verstanden, nicht nennt, ja, besucht und dann 2,5 Stunden oder so mit ihm gesprochen und da hätte er gemerkt, in diese Richtung geht das, so im Grunde ist schon klar, was die wollen. Und dann hätte er gesagt, naja, bislang kennt man sie ja noch nicht so, aber das wird sich jetzt ändern. Und es hat ja sicher auch tatsächlich geändert. Mhm. Ne? Und auch dieser Bericht dieser Mutter, der liest sich natürlich total interessant und man denkt sich, ah, ne, ich bin auch erst darüber aufmerksam geworden, wo man mal erstmal merkt, meine Kinder sind noch nicht so alt und in meinem Bekanntenkreis hat noch niemand über Hoss und Hopf gesprochen. Da, aha, das ist... Also man ist erstmal so, dieser Duktus ist allerdings, der dann da auch von der Redakteurin verwendet wird, finde ich auch so ein bisschen schwierig, ne? So, da hat man dann nachher den Eindruck, das ist echt die Gehirnverblödung par excellence. Ich weiß gar nicht, ob ich das so finde, ne? Es kommt halt drauf an, bei den jeweiligen Hörern, was für eine Einstellung sie zu Medien oder Nachrichten haben. Glauben sie erstmal prinzipiell alles, was ihnen da so erzählt wird oder hinterfragen sie das? Und wenn du da einigermaßen gefestigt bist, auch in der Schule vielleicht beigebracht bekommen hast, das gilt für Junge wie Ältere, dass man nicht alles sofort glauben muss, dass man schauen muss, ja, was stimmt, was nicht, dann ist das vielleicht sozusagen so als so ein Podcast, den man auch hören kann, um sich mal anzuhören, was andere Argumente sind, vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja.
Das sagt diese Mutter natürlich auch, ne? Wir erklären jetzt unserem Sohn, was, wie man differenzieren muss und so, ne? Aber was mich an diesem Artikel vor allem gestört hat, war der Ausstieg, dass sie dann sagt, dass der Sohn ja nicht zur Demonstration gegen die AfD mitgegangen ist. Und da, das ist so ein bisschen so dieser Ausstieg, der dann insinuiert, das ist wahrscheinlich die Folge von diesem Podcast, ja, dass der jetzt nicht auf diese Demo geht. Und diese Art von Haltung so finde ich auch super problematisch.
Ist so eine, ist so eine Haltung, die aber auch so keine andere zulässt. Ja? Die Mutter, die Sternmutter, die würde, das unterstelle ich ihr jetzt, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch auf dem falschen Dampfer, die will halt, dass der Sohn richtig die richtigen Werte hat und auch bei der Anti-Rechts-Demo dann mitläuft, ja, weil man das zu tun hat, weil jetzt jeder aufstehen muss. Muss er aber gar nicht. Also es ist auch erlaubt, nicht zu demonstrieren. Das ist auch möglich, auch ohne, dass man Hoss und Hopf hört oder selbst auch wenn man das hört, ist es möglich. Und das heißt auch nicht, jemand, der diesen Podcast hört, auch wenn ich den jetzt hier kritisch bewertet habe und dabei mit ganz vielem nicht einverstanden bin, würde ich jetzt nicht sagen, jetzt wer den Podcast hört, der wählt die AfD. Nee, muss nicht so sein. Vielleicht lassen sich Leute davon beeinflussen, aber ja, das ist dann halt so. Das geht genau, was du gesagt hast. Wir müssen, also das, was die sagen, ist teilweise fragwürdig und kritikwürdig und alles, aber es ist nicht so, dass man das verbieten sollte. Ich glaube auch nicht, es wird diese Cancel Culture, die an die Wand malen, Hoss und Hopf, wird es, denke ich, nicht geben, wird es nicht geben. Wir sind immer noch eine pluralistische Demokratie mit vielen Meinungen, mit Medien. Das sagen die ja auch selbst. Also wo man denen absolut zustimmen muss, ist, wenn die sagen, bildet euch eure eigene Meinung, wenn ihr was in den Medien lest, hinterfragt es, schaut euch die Quellen an, guckt nach und glaubt uns auch nicht, guckt, hinterfragt auch das, was wir sagen. Das sagen die ja. Ja?
Das kann natürlich auch ein Trick sein.
Kann auch ein Trick,
also das ist so ein rhetorischer
sein.
Trick, ja, zu sagen, wir sind ganz offen.
Ja.
Ja, alles richtig, ne? Ja. So, das, und das ist ja auch überhaupt keine, also wir haben auch gesagt, es ist jetzt keine Verdammung und keine Rechtfertigung dieses Podcast. Es ist, glaube ich, einfach ein interessantes Beispiel, erstens, wie da alternative Medien, ja, völlig wertfrei jetzt alternativ genannt, entstehen, die natürlich so ein bisschen angedockt sind an auch Medien, die es gibt, so News würde mir da einfallen, ja, von Reichel. Einblick. Ja,
so, ja,
und was dann damit passiert, wenn darüber berichtet wird, ja, und wie dann sozusagen da in so einem Podcast eine angebliche öffentliche Meinung aufgegriffen wird und darüber reden wir jetzt mal. Was wir gar nicht wissen, ist natürlich, ob die eine Agenda haben oder nicht. Ja, was sie Geld verdienen, wollen sie damit nicht, sagen sie. Wollen bekannter werden vielleicht. Vielleicht ist es so eine Art Vehikel, um die anderen diese Finanzgeschäfte irgendwie anzukurbeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen sie es nur, weil sie mal was anderes sich
ja,
erzählen
oder
wollen.
Sie glauben auch wirklich daran und wollen, dass ihre Meinungen verbreitet werden. Das will ich denen jetzt gar nicht absprechen.
Genau.
Nur, ja. Ja.
Aber also auf jeden Fall ein interessantes Phänomen.
Ja, und ich meine, man könnte es ja auch positiv drehen und sagen, dass sich junge Leute mal für einen Podcast mit politischen Inhalten interessieren, ist ja auch gar nicht so einfach. Es sind halt nur in dem Fall die in Anführungsstrichen falschen Inhalte, meinen zumindest manche Medien. Ich denke, man muss es aushalten, dass es auch solche Sachen gibt. Man muss es hinterfragen. Und ganz wichtig ist dann halt, da hat die Sternfrau ja auch recht irgendwie, dass man mit den Kindern und den Jugendlichen dann darüber redet, darüber diskutiert, vielleicht das auch in die Schule bringt. Das wäre ein gutes Thema für einen Sozialkundeunterricht oder wo das statt Sozialkunde oder was gäbe es da oder von mir aus auch für einen Deutschunterricht, dass man sich in der Schule vielleicht mal da eine Folge Hoss und Hopf anhört und darüber diskutiert. Ja. Da habe ich ein bisschen den Zweifel, ob alle Lehrer, Lehrerinnen da up to date sind, auch im Podcast-Game. Aber vielleicht gibt es ja engagierte Lehrer, die das auch thematisieren. Sowas gehört im Prinzip in die Schulen rein. Das ist Medienbildung.
Ja, eigentlich Medienbildung.
Ja, genau. Und das ist ja so eine Platte, die wir schon fast seit Beginn unseres kleinen Formats da abnudeln. Unglaublich wichtig, Medienbildung auch in die Schulen zu bringen und leider immer noch nicht richtig auf der Agenda.
So. Genau, und dann erarbeitet mal, was für Thesen werden da aufgestellt, was ist dran, was ist nicht dran. Und dann
merken so, die jungen Leute nämlich auch, dass das ernst genommen wird und nicht einfach so weggebügelt. Nochmal, Mutter, das darfst du nicht hören, das ist ganz gefährlich, so, da wirst du indoktriniert, uiuiui. Nee, da muss man mal sich das offen und auch in eine offene Diskussion gehen, ja. Stimmt vielleicht, ein paar Sachen stimmen, ja, kann man zugeben, andere Sachen vielleicht fragwürdig, was ist dran, ja, so müsste man dann diskutieren. Okay, so viel dazu, Hoss und Topf.
Gut, dazu passend ein Thema TikTok, wir haben es eben schon erwähnt, unglaublich erfolgreich natürlich, dass die Videoplattform, die noch viel mehr Nutzer hat als Hoss und Topf, also wahrscheinlich eine Erklärung für ihren Erfolg ist eben dieses Prinzip, dass sie da diese Teile verbreiten. Jetzt kam in dieser Woche die Meldung, dass TikTok Maximilian Krah, den Europaabgeordneten der AfD, auch jetzt wieder Spitzenkandidat der AfD fürs Europaparlament, dass die dem seinen Account nicht gesperrt haben, sondern dass sie den sozusagen gedrosselt haben, dass man eben seine Videos vielfach abgerufen bis zum vergangenen Herbst, dann hat er lange nicht mehr gepostet, dass der nicht mehr in dieser Anzeige für dich von TikTok angezeigt wird. Mit anderen Worten, man müsste also gezielt danach suchen, es empfohlen bekommen oder so. Es wird einem nicht mehr in diese Zeitleiste da, die man so swipen kann, reingespielt, was natürlich die Reichweite extrem runterfährt, ne? Und das hat Krah schon im vergangenen Jahr gesagt, wo mal was war, auch der offizielle AfD-Account, der ist, glaube ich, weiterhin bei TikTok noch gesperrt, da gibt es auch einen Rechtsstreit in der Sache. Also da hat Krah im vergangenen Herbst schon gesagt, TikTok zensiert mich, damit du nicht siehst, was ich zu sagen habe. Ne? So, jetzt diese neue Geschichte, wo er da gedrosselt wird, spielt ihm bei dieser Zensur, bei diesem Zensurvorwurf natürlich auch wieder in die Karten, aber das ist wieder so ein typischer Fall, hatten wir schon ganz oft, mit X fing das an oder Facebook auch, dieser Grat zwischen einer zulässigen Meinungsäußerung und Hasskriminalität, und da gibt es halt offizielle Standards.
Ich finde das Wort Hasskriminalität schon schwierig.
Ja gut, das ist halt einfach ein juristischer Begriff. Ne?
Da kann man wegen Hasskriminalität zu irgendwas verurteilt werden.
Holocaust-Verleugnung und so weiter ist Hasskriminalität.
Ja, gut, das ist ja festgelegt. Holocaust ist eine Volksverletzung oder so, ne? Aber ja, Hasskriminalität.
Klar, ne? So heißt es halt. Ja. Nicht Hassrede. Hassrede ist, glaube ich, was eher so, was man sagt, das ist ja Hassrede.
Aber das ist kein definierter Begriff.
Das ist nicht definiert, okay. Hasskriminalität eben schon. Ne?
Okay.
Und dann gibt es ja zwei Kriterien. Einmal Digital Services Act, auch kann man alles sehr kritisch sehen, wie da versucht wird, gegen Desinformation vorzugehen, wer definiert, was ist Desinformation, was nicht, also das Offizielle von der EU, was ja in jedem Land auch umgesetzt werden muss. Und dann gibt es ja auch die Gemeinschaftsstandards der jeweiligen Plattform.
Mhm. Und Community-Richtlinien.
Genau, und bei Krah sind es nun die Community-Richtlinien, die dafür gesorgt haben, dass ihm jetzt 90 Tage, wie TikTok geschrieben hat, eben diese für dich Funktion vorenthalten bleibt. Und die sagen aber nicht so richtig, worum es geht. Man erfährt dann aber doch, dass es um Fälle geht, 5 Videos, wo man Homophobie, Hassrede, nicht Kriminalität, Hassrede und Verbreitung von Verschwörungstheorien entdeckt hat. Mhm. Und aufgrund dieser Basis ist diese Maßnahme nun da vollzogen worden von TikTok. Das war jetzt nicht Gegenstand in einem neuen Transparenzbericht, das muss man eben auch noch sagen, da fallen verschiedene Sachen zusammen. TikTok hat auch in der vergangenen Woche einen Transparenzbericht veröffentlicht, dazu sind sie ja verpflichtet, die sozialen Medien, diese Netzwerke. Was sie auch dort gefunden haben, und darüber berichten sie über diesen Fall von Krah nicht, eine verdeckte Aktivität zur Einflussnahme haben sie bei TikTok aufgespürt. was das heißt, ein Netzwerk von Nutzern soll von Deutschland aus Fake-Nutzerkonten angelegt haben, also nicht Pseudonyme, sondern einfach gefälschte Nutzer, um dort Inhalte zu verbreiten, die inhaltlich die AfD unterstützen, da ist sozusagen der Link, ja. Und zugleich auch Inhalte von russischen Staatsmedien sollen auf diesen Accounts platziert worden sein. Und das Ziel nach Analyse von TikTok sei es gewesen, den politischen Diskurs in Deutschland zu manipulieren. Ja. Und da ist die Rede von 32 Konten mit 445.000 Followern. Die wurden gelöscht.
Okay, ja.
Ja, gut. Also diese Maßnahme hat TikTok gerade ergriffen und das ist ein Zufall oder nicht. Jetzt wird ja gerade drüber diskutiert in den USA. Wir hatten es in der vergangenen Woche, soll TikTok da verboten oder weggekauft werden in den USA, eben auch unter anderem wegen dieser Vorwürfe der Manipulation. Und auch die EU hat ja ein Verfahren gegen TikTok eröffnet und zu diesem Transparenzbericht sind sie ja verpflichtet, habe ich schon gesagt. Das ist jetzt also etwas, was sie so oder so hätten machen müssen. Dass das jetzt so durch die Medien wieder gegangen ist, hat natürlich einerseits mit Kra zu tun, mit dem Politiker, AfD-Politiker und vielleicht auch eben damit, dass man so sagt, was machen die da eigentlich bei TikTok? Wie gefährlich ist das? Mal abgesehen davon, dass der Konsum von TikTok oder auch wenn es nicht um Politik geht, manchmal schon, wenn man das mal gemacht hat, wo man den Eindruck bekommt, kann man dann überhaupt noch einen klaren
Gedanken. Ein bisschen hirnerweichend. Ja.
Ja, genau.
Ja. Aber ja, die Frage ist ja ein bisschen, die sich mir stellt, ist es okay, dass TikTok einem Politiker den Kanal drosselt? Also ich bin da auch... Ich habe jetzt die Originalvideos von ihm nicht gesehen, muss ich sagen, was er da tatsächlich gesagt hat. Hast du das irgendwie?
Ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Das geht natürlich Migration, Klima gegen Grüne und so weiter. Ja, die betreffenden Videos kenne ich nicht, weil die sind auch
Halt entfernt worden. Ne? Nicht zu sehen jetzt. Ja.
Ich glaube, aber das wissen die Plattformen ja eigentlich auch, dass sie da eben auf diesem sehr, sehr schmalen Grat, wie ich eben gesagt habe, gehen. Einerseits wollen sie, können sie sich auf keinen Fall diesem Vorwurf der Zensur gefallen lassen. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich nach außen hin der Politik, aber auch sozusagen besorgten Bürgern signalisieren, dass sie sich kümmern, wenn da Inhalte sind, wo gefährliches Gedankengut verbreitet wird. Und da liegt eben genau dieser Punkt, wo du auch selber sagst, ich weiß gar nicht genau, wie man damit umgehen soll. Wer definiert denn das? Genau. Was kann die Gesellschaft aushalten und was eben nicht? Ne? Ich meine, auch das Buch von Maximilian Kra, der geschrieben hat, oder von Martin Sellner, dem Identitären, das ist ja käuflich erwerblich. Ja?
Ja.
Es ist nicht verboten. Der hat jetzt ein Einreiseverbot bekommen, der Sellner. Das ist natürlich auch schwerwiegend genug, aber solange da noch Bücher verkauft werden dürfen, ist es natürlich so eine Sache, was machst du dann als Plattform?
Aber das ist ja dann, in diesem Vergleich wäre die Plattform ja dann ein bisschen wie der Verlag. Es ist ja auch niemand verpflichtet, das Buch von Martin Sellner zu verlegen. Der könnte, gut... Jetzt gibt es auch keinen...
Naja, da gibt es immer welche, die das gerne verlegen, zum Beispiel dieser Antaios-Verlag, der von Götz
Kubitschek. Ja. Aber jetzt gut, in der Verlagsszene haben wir jetzt nicht solche Mechanismen wie bei Social Media und solche Sachen wie den Services Act. Die Verlagsszene ist ja dann noch ist ja national und da gelten die normalen Gesetze des Landes. Also wenn jetzt in einem Buch Dinge geäußert würden, die strafrechtlich relevant sind, wäre der Staat ja auch verpflichtet, da zu ermitteln und dem einen Riegel vorzuschieben. Ja?
Das zum Beispiel dieses Magazin Kompakt, das wird jetzt im Bahnhofs in diesem Vertrieb nicht mehr verbreitet, weil die sagen, das ist ja auch abgesichert, rechtsextremistisch. Das sind so Fälle. Ne?
Aber das ist eine Entscheidung des Bahnhofsbuchhandels, das nicht
ja, zu verbreiten. Richtig, aber es ist so eingestuft worden und deswegen haben sie es dann, verkaufen sie es dann nicht mehr. Ne? Das sind dann private Entscheidungen.
Genau.
Und hier ist es ja die
private Entscheidung von TikTok sozusagen, den Grat zu drosseln. Also
die unternehmerische Entscheidung, muss man sagen.
Ja. Ja, also ich wollte jetzt nur den Dings machen. Das hat ja jetzt nicht der Staat, die dazu aufgefordert.
Richtig.
Jetzt könnte man aber sagen, ja gut, der Staat setzt aber den Rahmen und der Staat sagt, okay, wir haben den Services Act, wir ermitteln gegen euch, ihr müsst gegen Hasskriminalität oder auch Hassrede vorgehen und die bei TikTok sagen jetzt, ja, okay, jetzt müssen wir dagegen vorgehen. Die bewegen sich ja dann in so einer Grauzone, ja, wo der Staat setzt denen schon die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Plattform von gefährlichen Inhalten sauber ist, aber keiner weiß so genau, außerhalb des Strafrechts, das ja auch in verschiedenen Ländern noch verschieden ist, was denn jetzt gefährlich ist, ja. Ich meine, Strafrecht, das ist dann eigentlich klar definiert, ja, da kannst du nachgucken im Gesetzbuch, das fällt unter Volksverhetzung, kannst du dann sehen, okay, wenn jemand so und solche Aussagen trifft, ist dieser Paragraph betroffen, wird entfernt. Aber wir haben ja hier nicht nur strafrechtlich relevante Inhalte, es gibt ja einen riesen Bereich jenseits des Strafrechts, wo es heißt, das ist zwar jetzt nicht strafrechtlich relevant, trotzdem irgendwie gefährlich. Das ist ja dann dieses Kapitel Hassrede wieder, wo man sagt, ist nicht genau definiert, ist auch individuell vielleicht unterschiedlich, was jemand als Hassrede empfindet und noch als okaye Meinungsäußerung. Ja? Und dann müssen die Plattformen oder auch die Verlage Entscheidungen treffen, was sie dann darunter fallen lassen. Und das ist halt schwierig.
Und du kannst es, da gibt es auch keine richtige Antwort darauf. Ne? Man muss irgendwie einen Katalog entwerfen, Kriterien entwerfen und die möglichst irgendwie nachvollziehbar anwenden und möglichst ist eigentlich unmöglich, die schiere Menge an Inhalten, die da zu prüfen sind. Ne? Ich will die überhaupt nicht in Schutz nehmen, diese Plattform, um Gottes Willen. Ich finde, die verdienen Milliarden und die müssen den Laden irgendwie sauber halten. Aber was genau das bedeutet, das ist das Schwierige. Denn für die eine hast du immer zu wenig. Ja, da muss noch viel mehr entfernt werden, sagen die einen. Und die anderen sagen, ihr entfernt schon viel zu viel, weil das ist ein Angriff auf die freie Meinungsäußerung. Ne? Sie haben in diesem Transparenzbericht, hat TikTok zwischen dem 7. Oktober, also dem Hamas-Terror, zwischen dem 7. Oktober und dem Jahresende 23 mehr als 1,5 Millionen Videos im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg entfernt, die Hamas und Terror unterstützt haben sollen. 169 Millionen Fake-Konten sind entfernt. Das macht natürlich alles automatisch, ja.
Irgendwie
eine KI, so. Auch da gibt es natürlich dann wieder sicherlich Kritik dran, ne? Aber diese Aufgabe an sich ist eigentlich nach meinem Begriff völlig außer Kontrolle geraten.
Im Prinzip unlösbar, im Moment zumindest, technisch.
Weil du kannst es ja nicht
rein technisch lösen wahrscheinlich, dann hast du wieder diese Gefahr des Overblockings, auch dass die KI oder der Algorithmus dann irgendwelche zulässigen Meinungsäußerungen auch löscht, ja. Und menschliche Kontrolle bei dieser Masse an Inhalten, die zu kontrollieren sind, ist fast nicht vorzuhalten, selbst für so ein Riesenunternehmen.
Ja. Im Grunde, ne, und das ist ja sicherlich beim KRA, vermute ich mal, hoffe ich, geschehen, dass da auch ein Jurist dann bei solchen Fällen, von denen ganz klar ist, dass sie für Aufmerksamkeit sorgen werden, weil die ja selber dafür sorgen, dass das dann publik wird, dass das einfach neutral abgeprüft wird, ist das jetzt eine zulässige Äußerung, verstößt das gegen unsere Standards, verstößt es gegen rechtliche Rahmenbedingungen und dann wird diese Entscheidung getroffen und er ist ja nicht gelöscht worden, wobei diese 90-Tage-Regel können wir gar nicht sagen, richtig oder falsch, nee. Aber man kann natürlich sagen, man muss genau hinschauen.
Man kann sich, glaube ich, jetzt nicht damit rausreden auf Seiten von TikTok, ja, wir haben den ja gar nicht gelöscht, das ist ja immer noch da, aber so dieses Drosseln oder dieses nicht sichtbar machen ist ja fast eine de facto, ist ja schon eine de facto Löschung oder Canceling von so einer Person auf einer Plattform.
Und das gilt ganz wohlgemerkt für alle Meinungen, ne? Ob die nun von rechts, links oder links kommen, ne? Das gilt für alles. Das muss man dann erwarten, weil diese Plattform, und das ist ja nun richtig, soll ja überhaupt nicht relativiert werden, haben einen unglaublichen Einfluss auf die Meinungsbildung von und allen möglichen Menschen, nicht nur von jungen Leuten.
Genau, und deswegen sind TikTok auch die Russen scharf drauf, da vielleicht ihre Finger drin zu haben.
Na klar.
Ne? Ist ja bekannt, dass die das gerne machen.
Das ist ja nicht ausgedacht oder irgendwie vorgeschoben, um endlich mal wieder löschen zu können. Das Löschen als solches ist ja nicht im Interesse der Plattform. Die wollen ja so viel wie möglich Zeug da drauf haben. Sie sind aber dazu verpflichtet, und das ist auch vollkommen richtig, das zu prüfen. Und das wird, sie sind eigentlich Opfer, also nicht bemitleidenswert, aber sie sind Opfer ihres eigenen Erfolgs, denn das ist irgendwann nicht mehr, das hatten wir bei Facebook nicht zu kontrollieren mehr, das hatten wir bei Facebook, das hatten wir bei X. Elon Musk ist dann halt auf diese Schiene, hier ist radikale freie Meinungsäußerung gegangen.
So nach dem Motto, kann ich nicht kontrollieren, da kann ich auch die Faktencheck-Abteilung ausschmeißen.
Ja, das war dann vielleicht, aber die offizielle Tonspur ist ja eher, das hat alles, darf man alles sagen, und Donald Trump darf da sein und Joe Rogan oder sonst wer.
Nichts ist gegen Joe Rogan. Spotify.
Also ich einfach nur diese.
Oder?
Ich meine nur so umstrittene, auch ein fürchterliches Wort, Personen, die da sind, das schreibt man dann immer, wenn man nicht genau weiß, wie man es jetzt einordnen soll, umstritten.
Ist eigentlich Alex Jones zurück auf X?
Ich glaube fast ja, ne?
Ich weiß es gar nicht. Der war ja schon arg, ja. Aber gut,
sicher.
Ja. Okay.
So.
Jetzt noch ein bisschen ein griffigeres Thema aus dem Turf, wo wir noch mehr zu Hause sind. Es gibt was Neues von unserem allerliebsten Streaming-Anbieter Sky.
Ja, Streaming ist es ja gar nicht nur, ne? Das ist ja die Geschichte. Also warum sprechen wir da jetzt kurz drüber? Kann man auch heute sagen, weil ich ein Interview in der Welt am Sonntag habe mit dem CEO von Sky Deutschland, Barney Mills heißt er, ein Brite, 43. Und da, die hatten mich neulich, war ich da in München unter Föhring, wo er der Hauptsitz von Sky ist, Sky Deutschland. Und da haben wir ein bisschen gesprochen, vor allem auch über über diese Entscheidung vom vergangenen Jahr, keine deutschen eigenen Serien mehr zu produzieren. Da hat er gesagt, im Grunde hat es sich für uns nicht gerechnet. Ne? Mhm. Also dann fragt man natürlich verwundert nach, aber Babylon Berlin, das Boot, hey. War schon großes Interesse, aber sie haben offenbar von den Zahlen, also im Grunde wie viele Leute abonnieren, Sky, irgendwas bei Sky, wow, dieses Streaming-Ding oder vielleicht noch über Receiver oder so, hat es einfach nicht gereicht, ja.
Zumal, wenn klar ist, dass man investieren. Den ganzen Case auch ein paar Wochen später gratis in der ARD gucken kann.
Ja, da wollten sie nicht mehr investieren, hat sich nicht ausgezahlt, und sie haben ja weiterhin gute Sachen, hat er dann gesagt, so, und diese ganzen HBO-Sachen, True Detective jetzt und anderes, oder hier, wie heißt das mit,
was?
Larry, wie heißt denn die Serie? Curb Your Enthusiasm.
Ach so, ja. Larry David. Ja,
die neue Staffel. So, dann haben wir ein bisschen über die Bundesliga gesprochen. Am 15. April können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen. Zu einem anderen Zeitpunkt werden ja die Bundesliga-Rechte wieder versteigert. Da muss Sky ja unbedingt auch weit vorne dabei sein gegen so Mitbewerber wie The Zone. Ja, weil mehr Leute abonnieren Sky wegen der Bundesliga. Mhm. Und dann kamen sie aber noch mit was um die Ecke, wusste ich gar nicht, mit einem neuen Gerät. Und das heißt Sky Stream. Und das ist so eine Box, so eine kleine Box, so Apple TV-mäßig.
Ja.
Und also internetbasiert, nicht mehr irgendwie Kabel und Satellit. Und da drauf sollen dann Inhalte von Sky, aber Fernsehsender, ja, von ARD, RTL, was weiß ich, bis zu den Kooperationspartnern von Sky, Paramount und so weiter drauf aggregiert werden, zusammengefasst werden, und das besser als bei jedem anderen Anbieter, sagen sie.
Also
das kommt dann im Spätsommer raus.
Weil das ist ja der andere Bundler in der Streaming-Welt. Ich kapiere das nicht, warum die eine Hardware-Box machen, weil das könnte ich doch alles auch virtuell im Smart-TV oder im Receiver oder sonst wie in irgendeinem internetfähigen Gerät, was bei mir zu Hause eh schon rumsteht, könnte ich doch auch alles da in der Software machen. Ich frage mich, warum eine Box, weil Apple TV, ja, okay, der Vergleich, die haben diese Box, aber letztlich macht Apple die Box ja nur, weil sie irgendwie das nicht hingekriegt haben, den Apple-Fernseher zu entwickeln. Und dann haben sie sich dann überlegt, ja, so eine Box, der Fernseher ist ja eigentlich nur das Ausgabemedium, Bildschirm, und wir machen jetzt irgendwie so eine Art Betriebssystem in unserer Box rein und stülpen das dann halt über den Bildschirm raus. Das Apple TV ist ja mehr als eine Streaming-Box. Da kann ich ja auch meine Fotos angucken von Apple, da kann ich ja Spiele spielen, da kann ich ja irgendwie einen Fitnesskram abrufen von Apple. Das ist ja praktisch bei Apple ja nur, dass diese ganzen Apple-Services über diese Box auf den Fernseher kommen. Also ich verstehe null, warum Sky ein Hardware-Teil da jetzt auf den Markt wirft.
Irgendwie. Sie selber sagen, dass sie da über den Marktstandard von so üblichen TV-Boxen und Smart-TVs hinausgehen, ne? Dass es da auch eine Suche gibt, die anders funktioniert.
Aha.
Und dazu braucht es offenbar diese Box.
Ja, weil bisher war ja jetzt Wow die Streaming-Marke von Sky, und Sky selber waren jetzt ja nicht gerade die Oberfechse in Sachen Benutzeroberfläche und Streaming-Stabilität.
Ja, das ist so ein bisschen das Verkaufsargument auch in England, da gibt's das schon, Simplicity, ja, Einfachheit. Und im Grunde, wenn du jetzt einen Receiver hast noch von Sky, Q gab's, sollst du den ja, für Bestandskunden bleibt
ja,
der.
Ja.
Aber die beiden Produkte, die es bei Sky nur noch geben wird und wo die so Management Attention drauf liegt, ist halt Wow. Das ist dann für die Zuschauer, die sagen, ja, diese Sky-Inhalte interessieren mich, denn da läuft jetzt hier, muss ich mir nochmal Game of Thrones anschauen oder so, wenn sie das noch haben.
Ja, wenn sie schon noch haben, ist ja HBO.
Ja, der Vertrag mit HBO läuft ja auch noch, ne? Ja, das könnte sich ändern.
Wenn der mal ausläuft, dann wird's eng, ne? Weil dann haben sie nur noch die Bundesliga.
Ich glaube, der läuft noch 2 Jahre, glaube ich, ja. Und dann, es gab ja gestern, glaube ich, gerade die Meldung, dass Warner Max in Europa starten wird.
Genau, Max ist ja der Streaming-Anbieter von HBO. Ja. Und da gibt es ja schon die ganze Zeit die Gerüchte, dass die den auch international dann ausrollen wollen. Weg. Und das ist natürlich so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über Sky hängt.
Also du hast dann nur noch Wow oder eben Sky Stream, was dann entsprechend teurer ist.
Ja.
Und weil es dann aggregiert. Das ist dann für die Leute vielleicht so wie uns, wenn wir das wollten, die sagen, ja, ich habe ja verschiedenste Streaming-Angebote und ich gucke ja auch Fernsehen und das mache ich dann da.
Ja, gut. Aber Pro-Tipp, man kann das auch ganz anders machen. Man kann auch alle Streaming-Anbieter einfach abbestellen und dann nur noch, wenn mich eine Serie interessiert, den jeweiligen Anbieter mal für 4 Wochen abonnieren und danach wieder abbestellen.
Spart so machst du das?
Geld. So will ich, ich versuche das hier in der Familie durchzudrücken, kann mich aber noch nicht hundertprozentig durchsetzen.
Aber das wundert
mich. Das ist aber
so
meiner Meinung nach der Königsweg für den Kunden.
Ja,
auch wenn
gut,
die Firmen das nicht so gerne hören.
Ja, gut. Aber ich sag dir, was dagegen spricht. Was? Deine Bequemlichkeit, unsere aller Bequemlichkeit.
Ja.
Denn das ist ja wie ein Tagesgeldkonto hin und her. Ja,
ja,
ja, dann haben wir jetzt wieder mehr Zinsen, dann kündige ich das wieder, und dann kommt da.
Der
zweite Punkt ist, du kriegst es doch oft gar nicht mit.
Was krieg ich nicht
dass mit? Da wieder irgendwas gestartet ist. Wo kriegst du denn, ja, jetzt reden vielleicht alle oder jene Serie.
Aber
viele andere Sachen, das erfährst du doch gar nicht.
Genau, und dann brauche ich es auch nicht bezahlen. Wenn ich es nicht erfahre, gucke ich es nicht. Ich merke an mir selber, an meinem Nutzungsverhalten, dass ich immer weniger Streaming-Serien gucke und ich ärgere mich jedes Mal, denn ich denke, jetzt haben die schon wieder irgendwie, was weiß ich, 12 Euro abgebucht oder so. Und ich gucke den ganzen Käse einfach gar nicht mehr. Wo hingegen jetzt zum Beispiel True Detective mit Jodie Foster bei Wow, Sky ist eine HBO-Serie. Das hätte ich mir ganz gerne angeguckt, habe jetzt aber kein Sky. Abo. Und jetzt denke ich mir jetzt auch noch, Wow abonnieren, Netflix läuft ja eh und Prime. Da hätte ich jetzt selektiv vielleicht mal für 4 Wochen Wow abonniert und mir Larry David und True Detective angeguckt. Und dann, wenn dann wieder Stranger Things kommt auf Netflix, dann würde ich das mal wieder 4 Wochen abonnieren. Jetzt gucke ich gerade Shogun auf Disney Plus, ist auch ganz nett. Danach wieder weg damit. Ich weiß nicht, die machen es einem ja schon auch relativ einfach. Kannst ja alles online machen, ja. Ohne Kündigungsfrist
und so. Natürlich, wenn du das so hinkriegst und dann auch sicher sein kannst, dass du immer was findest, weil in Wirklichkeit, das stimmt, alles, was man nicht entdeckt, ist auch nicht so schlimm, ja. Keine Zeit, das alles zu schauen, ja. Und das ist so wie ganz früher, als die Zeitungen sich stapelten, das gibt es auch nicht mehr.
Ja. Ja, okay. Also Sky.
Ich glaube, das widerspricht so ein bisschen der menschlichen
Natur. Ja, da Natur, hast du recht. Das ist auch diese alte Fitnessclub-Geschichte. Man zahlt, die buchen halt einfach irgendwas ab. Ja, man geht nicht mehr hin. Und Netflix bucht jetzt auch ab und ich gucke halt nicht mehr. Aber das Geld geht weg vom Konto jeden Monat.
Hoss und Hopf, da auch ein Selbstoptimierungstipp?
Habe ich noch nicht entdeckt.
Einfach, aber du musst einfach Krypto verdienen, dass dir das egal ist. Ja. Geld, die von deinem Konto.
Okay, wir machen jetzt den Sack zu. Ich glaube, weiterhin Sky ist ein schwieriger Teilnehmer im Streaming-Markt. Deswegen vermute ich auch mal diese Versuche, mit was Neuem um die Ecke zu kommen. Schauen wir mal, ob es erfolgt.
Eine Sache oder darf man
doch noch verkauft werden.
Die Sky Deutschland. Die wollten Sky Deutschland verkaufen, aber da sagt der Barney Mills natürlich gar nichts dazu, alles nur Spekulation. Aber man darf nicht vergessen, dass hinter Sky Comcast steht. Und das ist sozusagen einer der größten Medienkonzerne, Kabelnetzbetreiber, Besitzer von Universal und so weiter. Die haben schon Geld. Ne? Ja, ist klar. Nur die Frage, wie viel Geld wollen sie denn für Sky und für Sky Deutschland insgesamt ausgeben?
Ja, und wer soll es kaufen? Da bindet man sich ja auch ein paar Probleme mit ans Bein. Aber jetzt genug Sky-Bashing. Es ist eine tolle Marke. Ich habe ja auch gar nichts gegen die. HBO, Bundesliga, das ganze Programm. Okay, schönes Wochenende. Ja. Restwochenende, behaltet die Nerven und hinterfragt alles, was ihr hört. Tschüss.